Was geht?
Halt, halt, jetzt geht das los.
Ach so.
Radio Decker FM. Und hier sind Harry und Chris.
Ja, Leute, was geht? Hier ist wieder euer Radiosender aus dem heißen Wüstensand am Start, Dakar FM, und zwar einmal mit dem Howie.
Yeah, servus, guten Tag, moin moin und hallo allerseits, was geht?
Und natürlich auch mit meiner Wenigkeit. Und wir, ey, was war das schon wieder für ein Krimi? Meine Herren, wir haben uns gerade pulsmäßig von der Dakar erholt und jetzt war das schon wieder unfassbar in der Wüste von Abu Dhabi. Lustigerweise so konnte man ja da fast auf die Dakar-Routen teilweise rüber gucken. Die ganzen großen Teams haben auch ihre Bikes und so alles ja vor Ort gelassen.
Ja.
Und das war mal wieder ein richtig, richtig spannender Krimi in der Wüste. Was sagst du denn dazu,
Mensch? Ja, voll, Digga. Und ich meine, wir haben ja jetzt vor ein paar Folgen, haben wir ja mit dem Herrn Epster gesprochen. Und der hat uns ja auch so ein bisschen Einblick in die nach Rallye gegeben, ein paar Insights rübergeschmuggelt hier ins Radio. Und ich kann nur sagen, ich finde es wirklich, und hier kommt die Kritik, ich finde es sehr, sehr schade, dass es so schwer ist, an Bilder, vor allem Filmmaterial und News ranzukommen. Ist wirklich krass, ne? Und es wird auch nicht besser. Also wir werden ja gleich noch kurz, ganz kurz anteasern, wo die Reise demnächst hingeht. Und selbst wir, die da wirklich relativ tief drin stecken, so kommen meistens über Insider an Infos und das ist krass, Leute. Das ist
wirklich
krass.
Ja, das ist super schade eigentlich, ne?
Ja. Finde ich auch. Aber ich kann nur sagen, Abu Dhabi ist die musst du auf dem Zettel haben, auf jeden Fall, die Bude, weil das ist, wenn man so will, so nehme ich das wahr, wirklich, da werden Weichen gestellt für die Weltmeisterschaft. Und ich finde es super krass, davon auch zu schauen, erstmal, was machen unsere Favoriten so, wie sind die in Form gerade noch?
Mhm.
Und alles läuft ja für mich immer wie so ein Trichter auf Dakar zu. Und das auch zu verfolgen, ne? Wie ist denn die Entwicklung so? Was tut sich anscheinend auch an der Technik? Wie laufen die Bikes? Wie sind die drauf? Und ich freue mich über jedes Interview, was ich danach schauen kann. Und natürlich über O-Töne vor allen Dingen. Aber auch zu schauen, wer zum Beispiel raidet sich da in die ersten Reihen rein,
ja,
ne? Den man nicht so auf dem Schirm hatte. Das finde ich super, super spannend. Ich wünschte mir, das habe ich schon öfter geäußert, ich wünschte mir sowas wie Tour de France von der Übertragung.
Ja,
das wäre einfach nur Wahnsinn. Also wenn da die ganze Zeit eine Kamera mitfahren würde oder eine Drohne fliegen würde, wäre ja heute kein Problem mehr, sowas zu machen. Aber anscheinend ist vor allem hierzulande das Interesse noch zu klein, aber daran arbeiten wir.
Genau. Um vielleicht mal kurz so den Krimi zusammenzufassen, denn wir springen ja dann gleich rüber. Wir haben zwei Gäste am Start, die
und
uns wieder
Gäste,
Insights geben, aber dazu gleich mehr. Möchte ich nur einmal ganz kurz vielleicht den Ausgang in der Rallye GP Class, zumindest den Gewinner von der Rallye 2, den hatten wir ja schon im Podcast. Das ist übrigens ziemlich cool, ist das sagen zu können. genau, und zwar gewonnen hat diesmal den Overall-Sieg, aber auch ganz, ganz knapp war das Team Honda, und zwar Adrian van Beveren hat das Ding nach Hause gefahren. Aber ey, auf der letzten Stage gab es noch Führungswechsel und hin und her. Und auf der Platz 2 Luciano Benavides, auf der Husqvarna Platz 3 Toby Price, auf der KTM Ignacio José Cornejo, auf der Honda dann auf dem 4. Platz Ross Branch, der Kalahari Ferrari auf der Hero, auf der 5 Skyler House, auf der Husqvarna auf der 6 und Ricky Brabeck auf der Honda dann auf Platz 7. Und das war's dann auch schon von den Rallye GP Jungs, die da angekommen sind. Denn es war ein echter Krimi, ne? Bei den Pre-Runnings, also bei den Vorläufen, wo man guckt, ob das Bike nochmal ist der diesjährige Dakar-Sieger gestürzt und hat sich den Oberschenkel gebrochen. Und auch Sam Sunderland, der ja früh von der Dakar ausgeschieden ist, hat sich wieder hochgekämpft, war fit für die Abu Dhabi und bricht sich den Knöchel.
Mhm. Ja, das ist natürlich mega krass, vor allen
und
Dingen.
Und das auch am ersten Tag, ne? Also ja, genau, so ein genau. Pech, genau. Richtig, richtig Mist, ja, hat mir echt leid getan.
Es hängt halt so ein riesen Rattenschwanz dran, so mit der von Vorbereitung bis Teamanreise und. Hm. Aber vor allem wirft dich natürlich so eine Verletzung auch krass zurück, ne? Also was das dein Trainingsstand angeht. Die Sonora steht vor der Tür. Ja, also jeder, der irgendwie Sport macht, kann es nachvollziehen, aber so Top-Sportler, deren Lebensinhalt das zum größten Teil ist, ey, das tut einem auch wirklich leid, weil ja. wir die ja auch, wir kennen sie zwar nicht alle persönlich, aber wir verfolgen die halt auch sehr, sehr nah und dann geht man da schon mit, auch ein bisschen, da fiebert man da schon mit, ne? Und ist auch wirklich, also mir tut es wirklich richtig leid und vor allen Dingen, ich habe das in einem Ticker einfach gelesen. Ich habe das natürlich nicht live mitbekommen, wie gesagt. Und dann liest man das so und dann denkt man so, boah, krass, der ist echt raus. Das ist ja wie gemein.
Ja, genau das. Vor allem, also teilweise auch, weißt du, das sind ja alles echt Profis. Die wissen ja alle, was sie da machen. Und dann denkst du, ah, fuck, so ein Test und so. Und ja, ey, ja. Aber das bringt uns ja so ein bisschen zum ersten Gast, ne? Weil eine, die da ganz, ganz nah dran war, leider auch an den zwei besagten Unfällen, das ist die liebe Sarah Greilinger. Die haben wir wieder vors Mikrofon bekommen. Und genau, das mit der werden wir jetzt erstmal dann gleich quatschen. Wieso die Rallye aus ihrer Sicht gelaufen ist, wird uns dann noch ein paar Eindrücke dazu mitteilen.
Auf und Deutsch übrigens, ja.
Genau, auf Deutsch.
Also, dranbleiben.
Auf Deutsch. Und danach, da haben wir wieder Mr. Bradley Cox himself hier im Podcast, den auf Englisch. Ja. Der ist nicht mitgefahren, aber was es bei dem so Neues gibt und was der so lange gemacht hat und warum er nicht mitgefahren ist und wie er die Abu Dhabi sieht, das haben wir im Nachgang. Und ich habe das diesmal auf mehrfachen Wunsch dann auch nochmal versucht, auf Deutsch zusammenzufassen. Also wenn euch der englische Part nervt, dann könnt ihr den skippen und dann gibt's nochmal eine kurze Recap von mir dazu.
Nice Stein, ey. Da freuen wir uns drauf. Ich habe das Interview, das hast du ja geführt, oder die Interviews noch gar nicht selber gehört. Das heißt, ich bleibe jetzt hier auch einfach sitzen und gönn mir das. Und ihr gönnt euch auf jeden Fall nach dieser Folge nicht nur die weiteren Folgen, die hier im Feed erscheinen, sondern eben auch unsere Ausblicke, wie es weitergeht. Wie gesagt, die Sonora steht vor der Tür und da werden wir natürlich auch was machen, ne? Chris, ich weiß nicht, können wir auch so verraten, du bist zeitgleich auch Rallye fahren oder Rallye Training fahren auf jeden Fall und wirst aus Afrika zugeschaltet, aus Südafrika. Das wird ein Highlight.
Genau, wir werden mal gucken, wie wir das hinkriegen, aber irgendwas werden wir hinbekommen.
Also schlechter als in Deutschland kann das Internet ja nicht sein, ne?
Ganz genau und wir arbeiten natürlich auch schon dran, also wir werden auf jeden Fall wieder eine Vorbesprechung machen zur Sonora und wir haben danach dann natürlich auch wieder unseren Talk und der kann ich schon mal versprechen, der ist auf jeden Fall auch wieder mit den beiden Gästen besetzt, die wir heute im Podcast zu Gast haben. Und wenn alles klappt, dann haben wir nochmal jemanden mit dabei von der Orga-Seite aus der Sonora Rallye, aber mega. Da kann ich noch nicht so viel dazu sagen.
Chrissy, mega, Alter, ich bin jetzt schon aufgeregt, ne? Euer Team von Dark FM wünscht euch mega viel Spaß mit dem, was jetzt kommt, mit den beiden Interviews oder Gesprächen, muss man ja eher sagen. Und weil es geht ja gar nicht um die Person, sondern wirklich, wir reden ja mit den Experten über das, was abgeht im Sand. Und wir hoffen, dass ihr uns treu bleibt und dran bleibt. Und ja, schaut doch mal rein bei Dirty Rocks. Da gibt es schönen neuen Stuff für euch kleinen Rallye-Mäuse und alle anderen da draußen. Wir haben echt viele neue Sachen am Start. Unter anderem auch diese wunderbar bunten Tassen, Digga. Also ganz im Ernst. Wir bringen ja von Dirty Rocks noch gar nicht so viel raus, was jetzt unsere, sag ich mal, unsere Eigenmarke angeht, Dirty Rocks. Aber wenn was kommt, dann haut mich das eigentlich immer komplett aus den Socken. Und ich finde, passend zu Ostern hatten wir die jetzt rausgebracht, aber die kann man natürlich das ganze Jahr benutzen. Die sind in so geilen Neonfarben, dass ich das Gefühl habe, du brauchst nachts kein Licht mehr anmachen, wenn die im Haus sind.
Voll. Oder man kann die so, weißt du, so als so Notfalllicht aufs Autodach stellen oder so, wenn man eine Panne hat oder so.
Ja, Mann, ey. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ab, ne? Viel Spaß und vielen, vielen Dank auch an unsere beiden Experten, die mit dir im Gespräch sind.
Grüße gehen raus. So, Freunde, zum Rallye-Recap der Abu Dhabi Desert Challenge. Wie versprochen, wir haben wieder ganz, ganz viele spannende Insights am Start. Und jetzt habe ich die liebe Sarah wieder zu Gast. Sarah, grüß dich. Schön, dass du wieder da bist.
Servus, Chris. Danke, dass ich wieder da sein darf.
Ja, voll. Wir hatten ja auf oder nach der Dakar schon gesprochen und haben danach gesagt, hey, dem Rallye-Sport, dem tut's einfach gut, vor allem im deutschsprachigen Raum, wo die Berichterstattung außerhalb der Dakar, naja, sagen wir mal dürftig ist, das so ein bisschen fortzuführen. Und ja, deshalb wollen wir heute über die Abu Dhabi Desert Challenge sprechen. Aber erstmal ganz wichtig, Sarah, wie geht's dir denn?
Danke, mir geht's gut. Die Sonne war besser als hier in Dubai, aber jetzt wird's ja bei uns zum Glück auch langsam relativ warm. Ist gleich weitergegangen mit Mexiko-Planung, durch das, dass die Rennen dieses Jahr alle so eng zusammenlegen in der ersten Jahreshälfte. War es eigentlich so, Dubai nach Hause, einen Tag Koffer ausgepackt und dann wieder in die Firma, weil das ganze Material alles dann eigentlich 2-3 Tage später schon wieder nach Mexiko gegangen ist. Aber ansonsten alles super, freue mich auf die nächste Rallye.
Wahnsinn, ihr habt von der Dakar wahrscheinlich auch gar nicht viel Material nach Hause ins Headquarter mitgenommen, sondern direkt dagelassen, weil das ja einfach kürzer war, dann um es nach Abu Dhabi zu bringen.
Genau, wir haben alle Rennbikes gleich von Dammam nach Dubai schicken lassen und unseren KTM-LKW mit eben dann nach Husqvarna-Zelt, der Gasgas-Zelt, den haben wir an der vorletzten Stage alles umgerammt, dass eben alles dann in dem einen LKW war, dass wir den Service dann während Abu Dhabi Desert Challenge aus dem KTM-LKW machen können. Und dann haben wir eigentlich nur aus Österreich Reifen geschickt und ein paar so Kleinteile, was dann noch gefehlt haben.
Ja, naja. Ah, das ist schon echt krass, ne Logistik. Auch wenn wir jetzt so ein bisschen vorgreifen, vor allem Mexiko ist jetzt ja nochmal auf die andere Seite vom Globus so ein bisschen, das ist ja nochmal Wahnsinn, ne? Alles zusammenpacken und alles irgendwie auf einen anderen Kontinent rüberbringen und so, das ist ja schon echt enorm, was ihr da jetzt gerade zu leisten habt.
Ja, es muss einfach gut durchgeplant sein, dass man einfach dann nicht beim Rennen vor Ort steht und merkt, dass man irgendwas nicht dabei hat. Für uns ist, wir verbinden Mexiko wir fliegen in die USA und haben natürlich mit KTM USA da eine Riesenhilfe, dass wir da einen Standort haben. Wir testen und trainieren eigentlich das ganze Jahr in die USA, sprich wir haben da auch schon 7 Racebikes drüben und einen Haufen Material und haben da ein Werk dort, haben da ein bisschen, also das macht es ein bisschen einfacher, aber trotzdem müssen wir wissen, was haben wir dort und was müssen wir noch schicken. Wir haben jetzt auch Air Freight direkt aus Dubai geschickt, schicken jetzt noch eine aus Österreich und dann hoffen wir, dass wir alles haben.
Ja. Oh Mann, das wird spannend. Aber schauen wir uns mal so ein bisschen die Abu Dhabi Desert Challenge an. Ihr wart ja leider nicht komplett vertreten. Matthias Falkner ist ja nicht mitgefahren, so noch verletzungsbedingt von der Dakar. Und wie war so das Ankommen? Wie war die Stimmung? Erzähl uns einfach mal so ein bisschen deine Eindrücke.
Also genau, wir haben ja bevor wir überhaupt noch Dubai sind, war es klar, dass da eben der Matthias und der Daniel Sanders leider nicht mitfahren können, weil eben beim Sanders hat der Ellenbogen immer noch ein bisschen zwickt und bei Matthias war es auch noch das Handgelenk von seinem Sturz von der Dakar. Aber trotzdem haben wir gedacht, okay, wir fahren mit trotzdem 5 Fahrer, alle 3 Marken sind vertreten und waren eigentlich gute Dinge, haben dann das Team schon ein bisschen früher nach Dubai geflogen, weil wir die Dakar-Bikes nur servicen haben müssen. Und hat eigentlich alles super funktioniert. Wir haben in Dubai recht gut aufgestellt, weil wir da mit unserem Husqvarna-Händler zusammenarbeiten. Der hat eine Werkstatt da für uns und es ist relativ einfach, weil wir das jetzt auch schon kennen und es hat alles super funktioniert. Und dann haben wir am ersten Tag, am Nachmittag, nur einen kurzen Shakedown gemacht und dann hat sich der Kevin seinen Oberschenkel gebrochen.
Es hat mir so leid getan, ey, bevor die Rallye losging. Mann, und auch nach der Dakar und so denke ich mir, super motiviert und dann, so ein Scheiß und Oberschenkel halt natürlich auch echt gleich was Langwieriges. Ja. Gibt es da eine Prognose? Also sehen wir ihn die Saison nochmal auf dem Bike oder zieht sich das mit dem Oberschenkel einfach?
Also er ist dann gleich direkt am nächsten Tag in Dubai in einem Superkrankenhaus operiert worden. Also das ist echt extrem reibungslos verlaufen und ist schon wieder voll dabei. Also er radelt schon, er ist schon auf der Rudermaschine, er schwimmt. Und er sagt immer noch, dass ich ihn nicht von der Sonora-Liste runternehmen soll. Ich glaube, es wird extrem eng. Wir haben jetzt Anno die Zweitmeinung vom APC, das ist dieses Red Bull Training Center, angefordert, den ich habe jetzt gestern alle Fotos von seinem letzten Röntgen geschickt. Und ich meine, ich bin kein Arzt, ich konnte es nicht sagen, aber es war schon krass, wenn er wirklich Sonora auf dem Bike sitzt. Aber ich gehe davon aus, dass er im Mai, Juni auf alle Fälle wieder zurück ist. Also Argentinien für sein Home Race, das lassen sie bestimmt nicht nehmen.
Ja, Wahnsinn. Ja, stimmt, ne? Das ist natürlich der Rallye-Zirkus, sag ich mal, zieht noch durch Südamerika dieses Jahr, was ja auch immer cool ist, so ein bisschen auch mit dem Dakar-Background und so, bin ich gespannt. Ja, dann wie war bei euch dann die Stimmung nach dem Sturz? Also wie ist das dann fürs Team generell, wenn man schon nicht mit allen Fahrern anreist? Merkt man das so ein bisschen, dass da was fehlt oder wie können wir uns das vorstellen?
Also der Dog, als dann Kevin geschmissen hat, war extrem krass. Durch das, dass das bei einem Training passiert ist, wir haben immer ein Medical mit dabei. Das heißt, wir haben da natürlich schon, die Fahrer, also ein Tobi, ein Skyler, die haben so hart, wie es ist, oh, die haben einfach Erfahrung mit dem. Der Tobi hat sich schon zweimal am Oberschenkel gebrochen, die wissen das und die haben extrem gut reagiert und haben an Kevin beruhigt, bis der Heli da war und haben die Situation einfach voll gehandelt, worüber ich extrem froh bin und stolz bin auf die Jungs, dass die da so da waren. Ich glaube, das kann man sich alles, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ist, weil ich noch nie in der Situation war. Mhm. Aber die Jungs wissen genau, wo man da liegt, mitten in der Wüste und auf Hilfe warten muss. Und dann ist ja dann die Ambulance relativ schnell gekommen und sie haben dann eben gemerkt, okay, sie können da mit dem Auto nicht rein und haben mir dann einen Helikopter geschickt. Und ja, dann hat das auch relativ schnell war er dann im Krankenhaus und dann war klar, dass er operiert wird. Und dann war es fürs Team wirklich so, boah, das war einfach eine krasse Stresssituation. Also es war relativ nah an dem Platz, wo wir unser Auto stehen haben. Das heißt, jeder war eigentlich mit vor Ort und jeder hat das mitgekriegt. Und es war schon schlimm. Wir haben dann ewig lang mit der Polizei rumgeschissen. Ich glaube, wir haben alle um 1 oder 2 Uhr in der Nacht dann erst ins Bett. Und es muss halt dann weitergehen. Das ist das große Problem. Es war dann so, okay, wir haben dann halt nur 4 andere Fahrer, die am nächsten Tag in der Früh ein Roadbook fahren müssen. Ja, und dann, genau, wir haben halt dann versucht, einfach, okay, schauen, dass der Kevin gut versorgt ist und dann aber, genau, es muss weitergehen. Und dann haben wir, glaube ich, genau, dann war der Sam, an dem wir mit dabei waren, wir ein Shooting mit einem gehabt haben im Norden von Dubai. Und dann haben wir an dem Tag drauf das zweite Roadbook gefahren und dann kommt der Sam zum Servicepunkt und sagt, sein Knöchel tut ihm voll weh, er ist so ein Loch gesprungen und er hat sich voll aufgestaucht und er glaubt, er braucht ein Röntgen. Und dann hat er seinen Schuh ausgezogen und dann war es schon voll dick und dann haben wir mit ihm mal wieder ins Krankenhaus gefahren und dann, genau, haben wir eben die Bestätigung gekriegt, dass er sich sein Knöchel gebrochen hat und dass Abu Dhabi auch nichts für ihn ist. Und das war einfach dann irgendwie der zweite Schlag ins Gesicht. Ja, und dann voll. Und das war dann fürs Team schon nicht leicht, dass man sie dann echt da wieder rauszieht. Man gibt mir so viel Hoffnung in das Rennen. Und auch für Sam, der sich so zurückkämpft nach seinem Dakar-Crash, war Wochen jetzt davor schon in Dubai, dass er einfach wieder fit wird, dass er Zeit auf dem Motorrad hat. Und dann, ja.
Genau, es geht ja letzten Endes halt auch um die Weltmeisterschaft, ne, wo natürlich jeder heiß drauf ist und die Punkte und sowas mitnehmen will. Und da steckt ja so viel Mühe, also seitens von euch, vom Team in Vorbereitung, aber auch im Training, was die Fahrer da reinstecken und dann klappt das nicht. Das ist das ist super ärgerlich. Aber jetzt muss ich einmal kurz fragen, du sagtest, ihr hattet da mit der Polizei dann da echt irgendwie Ärger nach dem Unfall vom Kevin. Was hatten die damit zu tun? Weil das war auch so ein Testlauf irgendwie. Also kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, warum da die Polizei kommt.
Das ist anscheinend in Dubai ganz normal, dass wenn das ein Unfall ist, der mit einem Krankenhausbesuch endet, muss jeder ein Statement abgeben. Also sie wollten dann an Kevin sein Bike beschlagnahmen und das dann erst wieder rausgeben, wann irgendwie jeder bei der Polizei war. Aber das haben wir dann zum Glück geschafft, aber sie wollten halt von jedem dann ein Statement und halt auch von Kevin. Die haben dann zum Kevin ins Krankenhaus und wollten von ihm Anno quasi einfach nur, wie der Unfall hergegangen ist. Anscheinend einfach nur, um sich selber abzusichern, dass der Kevin jetzt nicht Dubai verglockt. Wahnsinn. Weil da irgendwas war und er deswegen, genau, ich glaube, das ist wirklich nur so eine Routine-Geschichte. Also wir waren null in trouble. Es war einfach nur, ich glaube, das ist einfach die Art und Weise, wie das da geregelt ist und das hat einfach gedauert. Also es war überhaupt gar kein Problem und wir haben ein Bike und alles dann wieder gekriegt und aber der Kevin hätte zum Beispiel nicht ausreisen dürfen, bevor er nicht bei der Polizei war.
Wahnsinn. Aber das stelle ich mir schon wieder wahnsinnig stressig vor, weil ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, dass mein Oberschenkel gebrochen ist, dann hätte ich echt andere Probleme, als der Polizei zu erzählen, wie das passiert ist, so irgendwie.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ja, krass.
Aber wir haben zum Glück inzwischen schon ein paar gute Kontakte in Dubai und haben dann eben organisiert, dass die zu ihm ins Krankenhaus gekommen sind und dann hat das alles relativ gut funktioniert, aber ja, das sind einfach so Sachen, das sind lauter so First Times. Das weißt du einfach alles erst, wenn es dann wirklich soweit ist. Und ich bin echt froh, dass das alles dann so funktioniert hat und wir in Dubai echt gute Leute haben, die uns da extrem unterstützt haben. Ja. Und dass der Kevin dann echt eine Woche später heimfliegen hat können.
Ja, echt gut. Ah, stimmt, ich glaube, Toby Price hat ihm sogar irgendwie so einen Luftballon mitgebracht oder so. Habe ich auf Instagram gesehen.
Ja, das war so cool. Wir haben dann mit Luciano, Skyler und Tobi bin ich dann ins Krankenhaus und die Jungs haben dann Luftballons und so einen Blumenstrauß mit Schokoriegel für einen gekauft. Richtig süß. Die waren einfach die Besten. Ja, und das Verrückteste war einfach, sie haben dann so drüber geredet, so, ja, als ich meinen Kopf habe, war das so bei mir, die haben über einen Oberschenkelbruch geredet, wie es war das, weiß ich nicht. So das Normalste auf der Welt und da ist man einfach so klar geworden, die Typen waren einfach nur gestört.
Ja, das, also es ist schon eine spezielle Spezies, glaube ich, irgendwie zumindest Profi-Rallye-Fahrer irgendwie, was die da in Kauf nehmen und wegstecken und größten Respekt, sich da auch jedes Mal wieder zurückzukämpfen und diese ganzen Rückschläge auch so rein psychisch zu verpacken und auch trotzdem voll dann wieder ans Limit gehen zu können, ne? Das, weil ich weiß echt nicht, euch das könnt, wenn ihr mal so gerade hier Tobi oder auch wo er die Wirbelsäulenverletzung und was weiß ich und weiß nicht, ob mich das nicht doch so krass hemmen würde, dass ich da einfach nicht mehr so pushen könnte.
Nee. Ja, also mir auf alle Fälle. Die haben das am anderen Holz geschnitzt, die Boys.
Ja. Aber dann ging's ja auch echt spannend zu in der Rallye, ne? Wenn wir da mal zurück, Gott sei Dank dann, was ich mitbekommen habe, der Rest unfallfrei und alle heil zurückgekommen. Aber war ja super, super eng. Wie ging es dann in die ersten Stages, die ersten wirklichen Rallye-Tage dann? Wie ist es da gelaufen bei euch?
Ja, genau. Tag 1 war dann Prolog. Also wir haben dann eben nur drei Fahrer gehabt. Skyler, Luciano und Tobi. Und dann war Prolog-Tag. Und dann war eigentlich so der erste Aufreger. Der Prolog war abgesteckt mit so Stempen. Und du hast aber halt so Waypoints gehabt, aber halt nicht immer. Und unsere Jungs haben halt immer durch diese Stempen gefahren. Und es waren halt zum Beispiel so Schikanen aufgebaut und so. Und es waren halt Linien, die einfach geradeaus durchgegangen sind. Mhm. Und halt innen gecuttet haben. Und das war dann so der erste irgendwie Schlag ins Gesicht für die Boys, weil es einfach dann vor allem Skyler und Luciano beim Prolog extrem weit hinten waren und den am nächsten Tag vorne starten haben müssen. Und vor allem für den Skyler hat ihm das einfach ein bisschen so das Knack gebrochen, weil am ersten Tag dann noch ein Balushi als zweiter starten hat müssen und dann einfach Zeit verloren hat. Und da ist einfach echt, ja, da muss die Orga einfach genauer die Regeln festlegen, weil
also man wusste jetzt gar nicht so genau, wie man denn Prologe zu richtig fahren soll, ob man nach Waypoints oder ob man einfach nur den abgesteckten Bereich fährt oder.
Genau. Also im Grunde haben es die Waypoints, das ist ja das, was sie noch prüfen können, aber wofür stehe ich Steck dann auf, wenn ich dann nicht durchfahre? Also das war halt so, genau.
Ja, das ist ärgerlich,
halt 4-5 Fahrer geben, die halt noch den Regeln gespielt haben und der Rest halt nicht. Und ein Tobi gewinnt immer den Prolog normalerweise und das zeigt halt dann und andere Fahrer waren jetzt vorne, aber es ist immer schwierig im Nachhinein das zum sagen, aber wir haben auf alle Fälle mit der Orga geredet und wir hoffen, dass das jetzt in der Zukunft einfach verändert wird, dass es einfach keine Diskussion mehr gibt. Der Prolog ist beim 5-Tages-Rennen so extrem wichtig, das kann ich nicht so machen, dass das
Ja, ja.
Dann einfach mal so ist das. Das muss für alle gleich sein. Sonst
genau, die sportlichen Regeln, sportliche Fairness genau. Muss klar sein, definitiv, ja.
Genau, genau. Aber dann, war es echt spannend bis zum Schluss. Und der Luciano hat dann ein Stage von geholt. Und eigentlich hat sich wirklich auf der letzten Stage dann entschieden. Also es war wieder brutal anstrengend für die Jungs. Sie waren echt krass fertig.
Es war wahnsinnig und heiß, ne? Bei der Dakar, ja. Da habt ihr irgendwie alle noch gefroren und habt die Skiklamotten auspacken müssen in der Wüste.
Strange, ja. Und dann einen Monat später ist es voll warm. Aber es war dann auch zwei, dreimal richtig neblig, dass die einen Start verschoben haben. Mhm. Und dann ist die Sonne schon so blöd gestanden. Und dann war es so diesig, dass die Jungs echt gesagt haben, dass du die Schwade hast mit der Sicht.
Ah, krass, ja. Das ist ja dann auch wieder so ein, wie schnell fahre ich dann, wenn ich nichts sehe, wissen wir alle, ist natürlich super gefährlich.
Genau.
Ja, krass. Ja, und dann zum Schluss, ne, wurde es ja richtig, richtig eng. Also ich habe das mitverfolgt.
Ja.
Muss ich auch echt sagen, ne, ich fand das super, super schade. Es gab nur einen YouTube-Kanal, wo man so ein bisschen Bilder bekommen hat und so. Und sonst habe ich, also ich weiß nicht, ob ich falsch gesucht habe, ich habe fast gar nichts gefunden an mal hier einen kurzen Bericht oder so. Ja. Das ist echt, Aber dafür sind ja wir da. So.
Genau. Ja, sonst echt Instagram ist so das Einzige halt echt.
Genau,
so, Abu Dhabi Chess, Desert Challenge Channel und dann halt die Fahrer Channels, unsere KTM Official. Da ist eigentlich so das meiste. Aber stimmt,
genau, da habe ich es auch fleißig verfolgt bei euch und geliked und geguckt und mitgefiebert. Sehr jawohl. So muss das sein. Ja, krass.
Genau,
für euch ging es dann, wie gesagt, knapp vorbei. Team Honda hat den Gesamtsieg eingefahren mit Adrian van Beveren. Und ihr wart dann auf Platz 2, richtig?
2 und 3, genau.
Zwei
also
und drei.
Luciano Zweiter und Tobi Dritter. Und es war schon, also wir haben eigentlich an dem letzten Tag, also wenn man so die Startreihenfolge anschaut und Ding, haben wir Angst gehabt, dass wir überhaupt nicht auf dem Podium sind. Aber Luciano hat einen Mega-Job gemacht davon und hat die ganze Stage aufgemacht, hat den ganzen Bonus kassiert, hat keinen Fehler gemacht und hat dann echt seinen zweiten Platz gesaved, was also wirklich eine Überraschung war. Es war echt cool und freut mich extrem für ihn, dass langsam bei ihm einfach ein bisschen so der Knoten geplatzt ist und ihm einfach das aufgeht und er für seine Leistung belohnt ist, weil er oft einfach in diesem Rad drinnen war, vier zurück und dann einfach zurück war, wenn das Rennen aus ist und sau cool. Und ich glaube, der Tobi hat am letzten Tag richtig riskiert. Ja, glaube ich, die letzte Stage davor hat er mir gesagt, ja, er nimmt's easy und versucht keine crazy Sounds zu machen, aber gewusst, er muss andrücken. Und er hat dann, glaube ich, 2 Sekunden vor dem Cornecho. Also
ja, ja.
da ist wirklich um alles gegangen. Und der hat sich auch gefreut. Und natürlich jetzt super für ihn. Er führt jetzt die WM-Wertung an. Und genau, freut mich voll für ihn.
Ja, ja. Ja, voll spannend. Also ich habe da auch echt dann geguckt, so im Live-Ticker und so mitgefiebert, weil es ja irgendwie so viele starke Fahrer. Ich hatte auch so den Eindruck, klar, das Starterfeld natürlich deutlich kleiner als bei der Dakar, aber die Leistungsdichte, also auch was so in der Rallye-2-Klasse unterwegs waren und so auch echt viele schnelle Leute, die sich da auch vorne mal in die Top 10 mit reingemischt haben und so, das war schon echt krass. Also das war wirklich auch so viel offen und dann, ja, ein Navigationsfehler, ein Sturz, ein irgendwas und alles ist wieder durcheinander. Da habt ihr echt einen Krimi durchlebt in der Wüste.
Das stimmt, ja. Aber ist echt cool. Ist echt schön, wann die Konkurrenz ein bisschen da ist und man sich eben nicht sicher sein kann, dass man immer der Sieger ist. Und da immer sagen, Adrian ist super gefahren, der hat das voll verdient.
Ja, ja.
Und ich glaube, auf den müssen wir in Zukunft aufpassen. Der auf der Honda, das funktioniert.
Da habe ich mir auch schon gedacht, so, ne? Das ist irgendwie, auf Yamaha war schon die Pace da irgendwie, aber die Konstanz nicht. Und jetzt auf Honda, auch auf der Dakar und so, ich denke so, oh, da kommt was, da könnte echt was kommen. Ja, bleibt spannend in der Saison auf jeden Fall. Und vielleicht noch so kurz Richtung Abschluss, wenn du das jetzt vergleichst, die Abu Dhabi mit der Dakar, klar, die Dakar ist länger und auch geht über viel mehr Tage und größeres Starterfeld und so, aber gibt's noch was anderes, wo du sagst, hey, das ist so ein richtig krasser Unterschied zwischen den beiden Rennen, weil sie jetzt ja vom Terrain her und von den Gegebenheiten außenrum vom Land ja schon recht ähnlich sind.
Das stimmt. Also wir waren vor allem, die erste Stage ist direkt da am Empty Quarter vorbeigegangen. Also da waren wir wahrscheinlich, weiß ich nicht, 50 Kilometer weg von der Saudi-Grenze. Das heißt, Terrain ist ähnlich. Aber ich muss schon sagen, also die Jungs waren schon richtig am Arsch. Also dieses 5 Tage lang Dünen fahren, darf man echt nicht unterschätzen. Also, weil der größte Unterschied fürs Team ist natürlich, dass wir ein Hotel haben, das einfach ein bisschen einfacher fürs Team ist.
Ihr hattet
die Tage ein wenig kürzer.
Genau, ihr hattet, glaube ich, auch, das Biwak ist nur ein- oder zweimal umgezogen, ne? Das ist natürlich auch für euch eine große Hilfe.
Genau, also das Rennen ist fürs Team einfacher, weil wir eben einmal nur von Abu Dhabi Stadt runter in Liwa Desert und da bleiben wir dann, da fahren die Jungs 3 Loops und dann fahren wir wieder rauf nach Abu Dhabi. Das ist viel einfacher fürs Team, haben wir nicht immer Sambock gemacht. Dann war es wettertechnisch natürlich viel einfacher. Wir haben ein Hotel, das ist auch schon mal, du musst Zeit nicht abbauen und hast einfach ein bisschen Freizeit und ein bisschen Zeit für die. Also ich sag, Abu Dhabi ist sicher eins von unseren Lieblingsrennen. Es ist auch so am Bike, Dünen fahren, was da geht jetzt nicht so viel kaputt, sage ich mal. Das heißt, wir haben eigentlich immer zu normale Zeiten zwischen 6 und 7 waren wir eigentlich immer fertig und dann hast du Zeit, Abendessen zum Gehen und genau, dann gehst du wieder ins Bett.
Das hört sich doch echt gut an. Ja, Sarah, dann würde ich mal sagen, weil du bist, obwohl wir jetzt hier schon kurz vor 6:30 haben, musst du jetzt gleich noch weiter organisieren dafür, dass wir den großartigen Sport weiter genießen dürfen für die nächste Rallye. Dafür schon mal ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank für deinen Einsatz. Und ich würde sagen, allerspätestens nach der Sonora quatschen wir wieder. Und bis dahin wünschen wir natürlich allen Fahrern gute Genesung, die es brauchen, allen anderen gute Vorbereitung. Und ja, wir sind hyped, wir haben Bock und wir sind super gespannt, was ihr in der Sonora Rallye da für uns in den Sand brennt.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank und wir hören uns.
Genau so machen wir das. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wir schalten jetzt gleich rüber ins nächste Interview, denn wir haben nicht nur die Sarah bei uns im Cast, sondern wir haben auch den Bradley Cox am Start. Der begleitet auch die Saison so ein bisschen. Der ist zwar nicht mitgefahren, aber da kriegen wir jetzt auch gleich nochmal ein paar Statements. So, now guys, as I introduced, here is Bradley Cox again. Bradley, thanks for taking your time and sharing your knowledge and thoughts again with us. Welcome back.
Hey, Chris. Yeah, thanks for having me back. Always enjoy being on your podcast. So, yeah, excited to have a little chat.
Yeah, amazing. And we got so much super feedback. The people really like listen to what you've been sharing with us. So really great that we can keep this going. So,
Yeah,
awesome. Yeah. We are jumping right into the Abu Dhabi Desert Challenge. So, you've not been taking part of the race, but you haven't been lazy at all. So maybe you can give us a short glimpse about what you've been up to and why you didn't have been riding at the Abu Dhabi Desert Challenge.
Yeah, obviously my injury from Dakar, it was, I should have been still injured by the time Abu Dhabi came. So in the time of that, like, because the bikes obviously needed to go straight from Dakar to Abu Dhabi because it was only, I think, a month and 2 weeks or something between end of Dakar and the start of Abu Dhabi. And just in that time, we didn't know with my elbow if I would be healed. And yeah, after the decision needed to be, like, the final decision needed to be made, I was still not even 50% with my elbow. But then 1 week later, my elbow was almost 100%. So it was crazy how fast the recovery went for me. But anyway, it was maybe not a bad thing because it would have been super tight for me with racing Abu Dhabi and then rushing back home to race the first round of our cross-country series. So yeah, I just, you know, KTM were really cool. My team manager, Bart van der Velden, he was super cool with me. He said, hey, you know, you miss it and we come strong for Sonora and you can focus at home, you know, and try and get a good result and just recover. I mean, you know, I'm young, so to let the body heal and not have injuries the whole time, I think is the main goal. So Yeah, I mean, beginning of February, I got back on the bike and training full steam ahead and for the South African cross country series. And obviously, you know, I ride for KTM South Africa, the factory team, and it's a full effort. You know, it's not you know, it's big sponsors are put into the team, and you know that they expect us to win. So when I line up, you know, I can't have any excuses for the brand and also for myself. You know, I want to win. So I still love racing, that type of racing, and racing at home. I think if people have seen on my social media, we ride quite different stuff when we're in the Johannesburg area. It's really fast, the flat lands. But when you come where I live, it's like America with the forests and GNCC. So yeah, we've got actually round two coming up, which I've been training super hard for this weekend. And yeah, so the decision was to miss Abu Dhabi and recover fully and race here at home and yeah, get ready for Sonora.
So the first thing we really appreciate, and we keep fingers crossed for you, that your elbow is getting well soon, and seems to that this had worked out perfectly. So yeah, and I think it's really important that you don't have to carry any damages at your body through a whole season. So that the body heal is really an important point, I guess. And yeah, man, I mean, flying the KTM colors, I think that's always a big thing in the off-road sports, no matter what you ride. But maybe you can give us a short introduction about the type of racing you're doing. We've been talking about that off the mic, I guess, last time a bit, because I think the enduro racing you're doing is very different from the racing we know here from Europe. I guess, okay, we have Erzberg in Austria, which is quite famous, and the six-day stuff, but the more, local enduro races are more like, you've got something about 2 to 3 hours, and you are riding in loops. It's really special if you have one big lap, but most time you have a loop and you're doing this for 2 or 3 hours, and the guy who gets the most rounds is at least the winner. So it's kind of different what you guys are able to do in South Africa. Maybe you can tell us something about that.
Yeah, I mean, it's pretty similar. So we have four type of racing. We have the National Motocross Championship. We have the National Cross Country, National Enduro, and National Extreme Enduro. So obviously was brought up racing National Motocross for, I think, till I was about 18. I did that in 18, 19. I did that at the highest level. And then I made the switch. I did one enduro race, and I did really well. And my dad, obviously, you know, him being an enduro guy and off-road and rally, he said, hey, why don't we look at doing motocross and enduro? And I said, yeah, no problem. I grew up riding enduro. So at first I just did national enduro and national motocross. And then Ross Branch actually said to me, hey, you need to come race off-road. It's what it used to be called off-road. Now it's called cross-country. So the high-speed racing, you know, we have big open spaces here. So it was big loops. And you know, quite similar to rally style racing in the speed, obviously no road book or anything. And at one stage I was racing national motocross, national cross country, and national enduro all in the same year. And I got this nickname, but like the multidiscipline rider, you know, the theme was I did that. And it was really good. I was very successful straight off the bat in cross country racing and national enduro. It took a little bit for me to start winning, but it took a year or so, a year and a half. And then I got signed to the factory KTM team to ride national cross country, national motocross, and national enduro. And as it got a little bit too busy at one stage, and I had opportunities overseas to race enduro, and I was doing that, so I would miss some motocross races to take those opportunities. And basically managed to win in 1 year the National Off-Road Championship or Cross Country Championship and the National Enduro Championship. And then the rally question came up, and the opportunity, and I took it with both hands. And now more the focus is cross country racing and rally. This is the first year I won't do a full season of national enduro. I will do selective races, but not a full season. And I was also at one stage doing the extreme races. I was doing the Roof of Africa.
Oh wow, that's quite a legendary race.
Yes, yeah. So I've done 3 Roof of Africas, and my best finish is 9th in the gold class. So,
oh, wow.
Yeah, it was at one stage really busy. But yeah, we race similar style loops. National Enduro is 30-kilometer loops, 25-kilometer. You race for, generally you have to do 4 loops, which is about 4.5 hours of racing. When I started National Cross Country, we used to do 500 kilometers in a day. So we used to do like 3 loops of 150 kilometers. Or it's changed a bit now. We race for 4 hours now, and we do loops of 50 kilometers. And it's really, we did this because it was becoming, as you see it with rally, as with everything, it's becoming more intense. The times are getting closer. So now it's really like a full motocross race for 4 hours.
Wow, that's so crazy.
and I like it. Yeah. I like the cross country because obviously the speed from motocross, and I have the enduro skill, and it's a little bit of everything, and I really like the high speeds we get to. And for me, it makes me smile under my helmet the most. But I still love motocross. Any opportunity I have to race a national, or you know, I still train motocross twice a week. My little brother, he's 10 years younger than me, but he's fully involved in motocross. He was the 85 champion last year in the South African Championship. So we are racing every weekend pretty much, and I'm a little bit like his fitness coach and his mental coach and his manager also. He also rides for Factory KTM, so it's quite involved here at home.
Yeah, that's but it's really cool that you're doing this as a family. I mean, it's kind, it needs a lot of passion to do this motorsport thing, because you're a lot on the road, you've put so much work and time and effort in it. So it's really cool if you can stick together and have this as a family. Really, really awesome.
Yeah, exactly. And it's kind of what my family knows, you know, like it sounds cliche, but it's all we know. You know, my dad was a racer. Yeah, my mom grew up with my dad in the racing, and they, you know, my mom had 30 years with my dad as a professional. Now it's been 20 something years with me, and the last 10, 12 years have been professional with me. And now my brother is starting, and he will probably turn professional in the next 2 to 3 years. So yeah, it's busy in our house.
That's really cool. So you keep it up, man. That's very, very good to hear. And I guess it's quite similar, but it's also a big difference, because you mentioned the loops with 50Ks or something like that. And the races I know so far, we have loops here between 5, and I guess it's if you have a loop with 12Ks, then it's a big one. So, but yeah, you got a little bit more space down there.
exactly. I mean, sometimes we only race on one farmer's land. That's how big his farm is, you know?
Yeah.
And another nice thing is really all the good riders from South Africa, they come from my region. I mean, there is some from the other regions for sure, but Wade Young is from my region, Travis Teasdale, Scott Bovary, myself, Brett Swanepoel, Michael Pentecost. You know, there's really a lot of guys that are from the area. So we ride with guys we are racing in the week, you know, we're all friends. And I think that's, you know, our regional races are like a national race. I go to a regional race and I need to be more focused and well-trained for a regional race than a national, because I could get smoked and come sixth place at a regional, you know?
Yeah. So, and I think if you really start riding, there are lots of really experienced riders around you where you can learn and see how they do things and even challenge yourself to ride at their speed and so on. So it's really, really good to have this competition and also knowledge around to start with.
Yeah, exactly.
Really, really cool. So let's dive a little bit more into the Abu Dhabi Desert Challenge, or I think we can just have it quick. I think it was quite of a crime-like race, really exciting. And what are your thoughts about what have you heard from the guys racing up there? Just share your thoughts, your memories from the Abu Dhabi with us.
Yeah, I think the biggest like blow was before the race with Kevin breaking his femur and then Sam breaking the ankle and
I read it twice and said no, this
and it was crazy. I heard quite early about the thing with Kevin, and then I was like, wow, that's really unlucky. And then the Sam, I was like, does anyone want to actually race this race? You know,
yeah.
And you know, Daniel was recovering with his elbow, and so from the Austrian side, you know, it was really just Toby and Matthias also recovering. So it was really just Toby and the Husky boys to be there and fly the flag. And I think it was from what I heard from Ross. I mean, obviously him and I are close, and from what he said, it was quite similar to 2022. You know, the days were a little bit longer. It looked like the craziest thing was fuel. A lot of guys were not managing the fuel well, or you know, the fuel stops were quite long. Obviously, when you're in the dunes, you're using 1 liter per 7 kilometers, opposed to when we ride on the gravel or the hard pack. You know, then we use 1 liter per 10, 12 kilometers, depending obviously the speed you ride at. So, it seemed like a lot of guys were having fuel issues and look, you know, some guys from Honda had some bike issues, and some guys at our team also had bike issues at the Bus World team. But I think it was just, it's quite hard on the machines, you know, to go straight from Dakar and then straight to Abu Dhabi. You know, those bikes take a beating, and especially this Dakar was completely crazy with the weather and the stages and everything. So, yeah, I think it was a lot to ask from the teams and the riders. And, it was a little bit of drama, but otherwise it looked like it went pretty well. You know, there was 10 really good riders there, or 7 or 8 really good riders, and they made for good racing. I think, you know, for Adrian to win, that's really big for him. He seems to be like the king of these, not the little rallies, but the 1 week rallies. You know, he was really good straight off the bat in Morocco. He won the most stages with Honda, and then Andalusia he won, and he won really convincingly. I mean, there was a day he took off, he opened the stage, and he still won the stage. To do that is really difficult.
I've got a feeling that Adrian is really doing well on the Honda, maybe even a little bit more than on the Yamaha.
Well, with them, I think it's a new challenge for him, and he's gelling well, and he's such a good guy and such a nice character. So I think when the right ingredients are there, you know, he's obviously going to flourish. And I mean, let's not forget, he was almost winning Dakar twice, you know, before he crashed out. I think Abu Dhabi was a challenge on bikes and bodies, but overall, the same guys were there. Adrian was really strong. Toby came strong at the end. And I know there was a bit of a thing with the bonus system. Like, Dakar was still the refill, and in Abu Dhabi, it was the whole stage. So some guys really benefited from that. I think just that in general that was the Abu Dhabi. It's a super dangerous race because of the dunes and the big drops, and you know, you've got to be really concentrated all day, and the dunes really sucks out the mental strength in you. So
I think it's nearly 100% dunes. So
it's really difficult. So, but in the Rally 2 class, it was also really nice for Tobias Hebster, you know, Heinz Gardner's nephew. His first rally to win the class was good. I know the guy my teammate from Bus World was Paolo Lucci. He had quite a good lead, but he had a big crash 1 day to go, and I think he broke his wrist a little bit or dislocated it, but it went back in place, and he lost a lot of time that day. So, the Rally 2 class was interesting. Also, you know, myself wasn't there. Di Martire didn't go. Michael Doherty was out. So the names that have been around in Rally 2 for a year, they weren't there. So it was new names and new blood, you know, which was really cool to see. And
We had Tobias already in the podcast here. It was really cool to talk to him. Okay. And
He's a super good guy.
I think the Rally 2 class is so excited because there are so many fast riders in the Rally 2, and everyone's to prove themselves. And I mean, to talk real, it's about who's getting the next factory rider seats for sure to perform in the Rally 2. So that's really really sure. for us as for to watch, it's quite a thrill.
For sure. That's obviously the end goal for a lot of us in Rally 2 is getting factory seats, and they're starting to to become available, or in a year or so going to become available. So for sure, those talks are all up in the air, and it's what we're pushing for, and good results. And I think moving to Sonora, you're going to really see a good fight in rally two.
Yeah, and you mentioned at the beginning to me that you will be doing Sonora as well. So
I'm back on the rally scene. It feels like I've been gone forever. obviously for me, honestly, I just need a finish. I mean, to crash out of Dakar was a massive blow. I was the best prepared. I only did one Dakar before, but just my preparation was almost three times as better as it was before my first year. And I had such a strong ending to the season, you know, with a lot of stage wins in Morocco and Andalusia in Rally 2, and, you know, really fighting with Mason most races, that I was I felt like on a good level and ready to do a good Dakar. But yeah, that's rally racing and it bites you. And so for me, Sonora, I just need a finish and, you know, just let my days come to me, not make navigation mistakes, and yeah, just take day by day. Obviously, you know, you want a good result, because when you put the helmet on, that's all you think of. But
yeah,
I really need to just focus on myself that race and have it like a first race back, and, you know, just make it, see the finish line, and at the end, drink a really nice tequila at the end.
Yeah, for sure. that's a perfect plan. We're
in the motherland.
For sure, that's the thing on the bucket list, what you have to do if you're there. I'm really excited, and we keep fingers crossed for you that you will make it to the finish line and that you're achieving a good result, and we will be really excited to watch. I will try my best to follow the race because I'm on a trip by myself when the race is happening.
Yes.
But I am also excited to hear what your thoughts are after the race. I think we talk again after Sonora, because Sonora, it's the first time that it's in the FIM schedule.
Yeah, exactly.
So quite a new
it's
race.
It's going to be exciting. New terrain for everyone, except I think the Americans are going to be really good there. Skylar, Ricky,
yeah,
you know, they're going to be very strong. So I think everyone's just going to follow their lead and see how the race plays out. But I think I'm excited. I'm excited. New land, get to race my dirt bike for a week and see all my rally family again.
Yeah, perfect. So, Bradley, I guess we are at the end, and I thank you very much for taking your time. It was awesome to have you here, and we are really hyped to talk to you again after Sonora Rally, and have you back here in the podcast.
Yeah, amazing. No stress at all. Thank you for having me.
Yeah, you're welcome. Ja, und hier, wie versprochen, die Zusammenfassung auf Deutsch von dem Interview mit Bradley Cox. Ich hoffe, ich bekomme jetzt auch alles einmal zusammen und versuche das aber trotzdem in der Länge nicht überzustrapazieren. Also, verletzungsbedingt ist er nicht bei der Abu Dhabi Desert Challenge gestartet, denn mit seinem Ellbogen, das war einfach noch zu unsicher, wie lange braucht das Ganze, um dann wirklich wieder komplett zu verheilen. Das ging zwar deutlich schneller als gedacht, aber da die Bikes nicht nochmal zurück ins Headquarter gekommen sind, sondern direkt von der Dakar aus nach Abu Dhabi verschifft oder verschickt wurden, war das eben auch so ein bisschen eine finanzielle Entscheidung, ob man das jetzt macht oder nicht. Und hat dann teamintern entschieden, also im BAS World Rally Team entschieden, dass er das lieber auslässt, das Rennen, und sich auf seine Genesung konzentriert. Dabei liefen natürlich auch schon die Vorreitungen, denn Bradley fährt für KTM Südafrika im Cross-Country- und Enduro-Bereich. Und da ist er auch ein Gesetzter, also Werksfahrer mit entsprechenden Sponsorenverträgen und so weiter und so fort. Das heißt, da geht es auch wirklich ums Gewinnen, nicht nur ums Dabeisein. Da ist auch so ein bisschen Druck, denke ich mal, da von den Sponsoren. Aber auch er selber ist dann eben super ehrgeizig. Das ist so ein anderer Karrierezweig, den er da mitverfolgt. Und entsprechend galt es da natürlich, sich auch darauf auf den ersten Lauf vorzubereiten, weil der war nur ein paar Tage nach Ende von der Abu Dhabi. Von dem her war das wäre das sehr stressig geworden. Deshalb war das so ganz gut. Ja, Bradley hat auch noch so ein bisschen berichtet, überhaupt wie er angefangen hat mit der ganzen Geschichte. Er ist mit Motocross eingestiegen, Dann kam das Enduro-Fahren dazu, also was wir so aus dem Hard-Enduro-Bereich kennen. Und damals, früher hieß es noch Offroad-Racing, das heißt heute Cross-Country, also diese schnellen Rennen in großen Loops, wo die dann 50, 150 Kilometer große Loops fahren und es da wirklich um hohe Geschwindigkeiten geht. Und zu dem Cross-Country bzw. Offroad-Racing, da hat ihn Ross Brunch gebracht. Den kennen wir ja vom Hero-Team, den Kalahari Ferrari. Mit dem hat er auch eine sehr enge Beziehung. Beziehung ist überhaupt so ein Stichwort. Also die ganze Familie Cox, natürlich mit dem Vater Alfie Cox, ist hier auch eine Legende im ganzen Rallye- und Enduro-Bereich. Die leben das Ganze, also auch sein Bruder ist auf dem Weg, ein professioneller Fahrer zu werden, ist gerade in der 85-Kubik-Klasse unterwegs und Bradley eben jetzt schon in den Cross-Country-Enduro-Rennen und Meisterschaften in Afrika. Er ist auch schon das Roof of Africa mitgefahren, sein bester Platz war da, ein 9. Platz in der Goldklasse, also hat hier schon einiges miteinander oder von verschiedenen Disziplinen auch gewonnen und bestritten. Er trainiert auch heute noch zweimal in der Woche Motocross, einfach um diese Geschwindigkeit zu bekommen. Und ich glaube, das gibt ihm auch ein sehr, sehr starkes Fahrerprofil, weil er wirklich diese technischen Elemente aus dem Hard Enduro mit den schnellen Elementen aus dem Cross Country und auch Enduro Motocross-Bereich perfekt dann auf die Rallye draufpacken kann. Ja, zu Abu Dhabi, da klar war natürlich das Thema der Verletzung, aber die haben wir mit der Sarah auch schon ausführlich besprochen und so ein paar Punkte, die da bei ihm rüberkamen, die sehr, sehr spannend waren, waren zum einen, dass das Thema Benzin ein großer Punkt war, nicht so wie in der Dakar, dass da Wasser drin war, sondern tatsächlich sich den Benzinvorrat einzuteilen bis zu den Tankstops oder viele Etappen waren ja auch komplett ohne Tankstopp. Und da hatten einige Fahrer wohl echt Probleme. Bradley hat uns da auch mal so ein bisschen Insights mitgegeben, fand ich sehr spannend, dass die circa 1 Liter auf 7 Kilometer in den Dünen verbrauchen, währenddessen sie, wenn sie irgendwie normal auf Gravel oder Erdboden etc. unterwegs sind, da brauchen sie so circa 1 Liter auf 10 bis 12 Kilometer. Das macht dann natürlich in der Summe echt einen großen Unterschied aus. Und fand ich auch nochmal spannend, einfach aus dem Kopf zu wissen, wie genau so und so viel Liter pro Kilometer brauche ich in dem und dem Gelände. Sehr, sehr spannend. Ebenso meinte er, es gab doch einige, die Probleme mit den Bikes hatten. Daran hat man schon gesehen, dass die Belastung durch die Dakar noch eben gegeben war. Und klar, die wurden dann direkt rüber verschifft und die Mechaniker haben da alles getan, um das in Stand zu setzen. Aber vielleicht gab es da doch auch das eine oder andere Teil, was bei der Dakar schon ordentlich gelitten hat und was da eben dann jetzt vielleicht mal nachgegeben hat. Zu Adrian van Beveren war so ein bisschen das Ding, dass er meinte, naja, man sieht eben, dass er extrem stark ist auf diesen einwöchigen Rallye-Veranstaltungen, also die liegen ihm scheinbar sehr, sehr gut, da hat er auch schon öfter gewonnen, wobei, na klar, er hat auch die Dakar schon fast zweimal gewonnen und ist dann eben leider kurz vor Schluss gecrashed. Deshalb ist Adrian van Beveren mit der Honda auf jeden Fall jemand, den man auf der Rechnung haben muss, gerade wenn es um Bereich Rallye geht, und gucken wir mal, was da in der Weltmeisterschaft so passiert. Ja, ein weiterer Punkt, der jetzt hier nochmal anders zum Tragen kam, war das Bonussystem. Das haben wir schon bei der Rallye Dakar eben erklärt, dass der erste, zweite und dritte pro geführtem Kilometer eine Zeitgutschrift bekommt. Und bei der Dakar war das bis hin zum ersten Tankstopp, einfach um das auszugleichen, weil die ersten Fahrer machen eben die Führungsarbeit. Die haben keine großartigen Spuren, an denen man sich orientieren kann. Deshalb kriegen die so ein bisschen einen Bonus dazu. Und da es aber bei der Abu Dhabi oft keine Tankstops gab, sondern das wirklich über die komplette Etappe ging, wurde der Bonus auch dann über die komplette Etappe verteilt. Und ja, darüber konnten einige Fahrer wirklich massiv vom Zeitbonus profitieren. Und dann hatte diese neue Regelung nochmal einen deutlich größeren Effekt auf das Rennen, auf den Ausgang, als jetzt bei der Dakar. Ja, generell ist die Abu Dhabi auch eine relativ gefährliche Rallye, da sie fast zu 100% in den Dünen stattfindet und da natürlich das Risiko, über so einen Dünenkamm rüber zu fahren und dann in so einem Drop zu landen, sehr hoch ist und das zehrt natürlich auch unfassbar an der Kraft. Besonders spannend fand Bradley natürlich auch, weil er selber in der Klasse fährt, in der Rallye 2, dass da Toby Ebster, also eigentlich ein Newcomer in der Klasse, gewonnen hat. Den hatten wir auch schon bei uns im Podcast. Und der andere Favorit, Paolo Lucci, Teamkollege von Bradley Cox, der ist leider gestürzt einen Tag vor Ende und hat sich da ein bisschen den Knöchel angebrochen und war daher dann auch raus. Er meinte auch, es war natürlich jetzt super spannend zu sehen, weil neben Bradley Cox auch so ein paar andere Größen aus der Rallye 2-Klasse, zum Beispiel Michael Doherty und weitere, gefehlt haben. Und dadurch war natürlich da die Plattform da, auch für einige wirkliche komplett Newcomer in der Rallye 2 hier sich zu präsentieren und ein tolles Rennen zu fahren. Ganz zum Schluss haben wir noch die gute Nachricht erhalten, dass Bradley bei der Sonora Rallye am Start sein wird. Das heißt, für ihn geht's bald nach Mexiko und da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, was er da zu berichten hat. Er ist sehr, sehr motiviert, er ist super vorbereitet, sagt er, aber er will das Ganze relativ gelassen angehen, weil sein großes Ziel ist jetzt natürlich, nachdem er bei der Dakar nicht finishen konnte, das Ding einmal zu Ende zu fahren, einfach zum für sich und aber auch hier für sein weiteren Karriereweg im Rallye-Sport. Das war's jetzt an der Stelle, aber wirklich mit allen Interviews, Inhalten und ich kann nur nochmal sagen, Howie und ich, wir freuen uns drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder da seid bei Dakar FM und wir werden natürlich wieder alles tun, euch hier feine Gäste und die coolsten und schicksten Rallye-Inhalte überhaupt auf die Ohren zu geben. Bis dahin, macht es gut, bleibt sauber.